Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa in der Ausgabe vom 10. September. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Unser erster Beitrag beschäftigt sich mit dem Widerstand der samischen Minderheit in Russland und Skandinavien. Die Samen leben in einem rohstoffreichen Gebiet zwischen Schweden, Norwegen, Finnland und Russland, viele von ihnen von traditioneller Rentierzucht. Über ihre Lebensumstände und die Bedrohung durch den Rohstoffabbau hört ihr mehr nach den Nachrichten. Im zweiten Teil der Sendung gibt es einen Beitrag von unseren Kolleginnen vom Nachrichtenpool Lateinamerika über die Protestwelle in Kolumbien. Was das mit Europa zu tun hat? Es sind nicht zuletzt die Freihandelsabkommen mit der EU, gegen die sich die aktuellen Proteste richten. Die Musik heute ist GEMA-frei von der russischen Gruppe Distemper.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus Europa-Nachrichten vom heutigen Dienstag, den 10. September.
Syrien soll seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle stellen. Der amerikanische Außenminister John Kerry sagte, dass Assad einen Militärschlag vermeiden kann, wenn er alle Chemiewaffen an die Staatengemeinschaft übergebe. Kerrys Sprecherin relativierte die Aussage allerdings später. Der russische Außenminister Sergei Lavrov nahm Kerry jedoch beim Wort. Russland griff den Vorschlag auf und will eine internationale Kontrolle der Chemiewaffen. Der syrische Außenminister Walid al-Mualem begrüßte den Vorschlag. Er sagte jedoch nicht, dass Assad den Vorstoß akzeptiert hat.
Ex-Geheimdienstler zweifeln an den Beweisen des angeblichen Giftgasangriffs von Assad. 12 ehemalige US-Geheimdienstler wandten sich in einem offenen Brief an Obama. Die Gruppe heißt Veteran Intelligence Professional for Sanity, also Geheimdienstveteranen für Vernunft. Sie glauben nicht, dass die Beweise für eine Schuld der syrischen Regierung an dem Giftgasangriff ausreichen. Laut ihren Informationsquellen sei der Giftgasangriff am 21. August nicht durch die syrische Armee erfolgt. Die Gruppe bezweifelt die Glaubwürdigkeit von NSA-Leiter James Clapper, ebenso wie die von CIA-Direktor John Brennan. Laut der Quellen betreibt Brennan einen Betrug. Das vergleicht die Gruppe mit der Situation vor dem Irakkrieg 2003. Vor 10 Jahren hatte die Gruppe der Geheimdienstveteranen den damaligen Präsidenten George Bush auf ihre Bedenken über ein angebliches Giftgasprogramm des Iraks aufmerksam gemacht.
Im Gegensatz zu dem offenen Brief gibt es für Human Rights Watch starke Hinweise darauf, dass die syrischen Regierungstruppen für den Giftgasangriff verantwortlich sind. Die Menschenrechtsorganisation veröffentlichte dazu einen Untersuchungsbericht. Wenzel Michalski von Human Rights Watch erklärt, warum laut des Berichts das Assad-Regime für den Giftgaseinsatz verantwortlich ist.
Meine Kollegen, das sind Waffenexperten und Experten, die das Land Syrien betreffen, die haben mit Augenzeugen gesprochen und mit Ärzten und mit Opfern. Und sie haben Waffen und Munitionsreste und Raketenüberreste untersuchen lassen und selber untersucht. Und alles deutet darauf hin, dass diese Waffensysteme, die das Giftgas dort verteilt haben, nur aus dem Assad-Lager kommen können. Die Opposition verfügt nicht über entsprechende Waffensysteme. Das ist für uns der Grund, daraus Schluss zu folgern, dass es sich sehr, sehr wahrscheinlich um einen Attentat oder eine Attacke gehandelt hat durch das Assad-Regime. Die Opposition war dazu nicht in der Lage.
Mitte-Rechts-Koalition gewinnt die Wahl in Norwegen. Nach den gestrigen Parlamentswahlen steht Norwegen ein Machtwechsel bevor. Ein Bündnis von 4 konservativen Parteien erreichte eine Mehrheit. Der bisherige Regierungschef Jens Stoltenberg von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gestand seine Niederlage ein. Seine rot-rot-grüne Regierung wird wahrscheinlich von der Viererkoalition abgelöst. Denn Norwegens stärkste konservative Partei ist bereit, mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei zusammenzuarbeiten. In der Fortschrittspartei war Andreas Breivik, der Attentäter des Blutbades in Oslo und auf Utøya, einst aktiv. Außerdem engagiert sich Breivik in der Jugendorganisation der Fortschrittspartei. Bei den Parlamentswahlen erhielt die Fortschrittspartei 16% der Stimmen.
EU-Parlament und EU-Kommission sind sich uneins über die Einführung der Bankenunion. Die für heute angesetzte Abstimmung im Parlament findet deshalb erst am Donnerstag statt. Ein Streitpunkt ist, wie detailliert die Europäische Zentralbank die Abgeordneten über die Aufsicht der Banken informieren muss. Das Parlament will die Sitzungsprotokolle des geplanten Supervisory Board der EZB einsehen. Die EZB will nur Einsicht in Zusammenfassung der Protokolle gewähren. Das Supervisory Board soll die Banken beaufsichtigen. Der EU-Abgeordnete Sven Giegold kommentierte über Twitter, die EZB müsse demokratische Kontrolle durch das Parlament erst noch lernen. Abgestimmt wird heute aber über das Online-Glücksspiel im EU-Binnenmarkt. Eine Richtlinie soll festlegen, wie Behörden, die das Online-Glücksspiel in den Ländern regulieren, besser zusammenarbeiten können. Ein Bericht empfiehlt, Listen von illegalen Websites zu erstellen, um den Zugang dazu zu verhindern. So sollen Verbraucherinnen davor geschützt werden, in die Hände illegaler Betreiberinnen zu geraten. Die NGO La Quadrature du Net hingegen warnt vor dem Netzsperren. Sie seien teuer und ineffektiv und würden schlimmstenfalls die Kommunikationsfreiheit bedrohen.
Europaabgeordnete fordern die Aussetzung des SWIFT-Abkommens. Nach den Enthüllungen über das Aussperren des Bankennetzwerks SWIFT durch die NSA fordern nun Europaparlamentarierinnen verschiedener Fraktionen die Aussetzung des sogenannten SWIFT-Abkommens. Jan-Philipp Albrecht von den Grünen und Cornelia Ernst von der Linken plädieren sogar dafür, das Abkommen ganz aufzukündigen. Über das globale Bankennetzwerk SWIFT mit Sitz in Brüssel werden internationale Überweisungen und andere Finanztransaktionen abgewickelt. Das sogenannte SWIFT-Abkommen zwischen EU und USA erlaubt den Amerikanerinnen ganz legal, in den Daten europäischer Bankkundinnen nach TerroristInnen zu suchen. Der Ärger der Parlamentarierinnen über die heimliche Aussperrung stammt nicht zuletzt aus der langen Auseinandersetzung um das SWIFT-Abkommen. Das Europaparlament hatte das SWIFT-Abkommen zunächst abgelehnt, nach massivem Druck aus Washington und einigen europäischen Hauptstädten dann doch noch abgenickt, unter verbesserten Datenschutzauflagen. Diese sehen sie nun durch die heimliche Aussperrung in Gefahr. Noch diese Woche will der Abgeordnete Albrecht einen Antrag auf Stopp des Abkommens ins Parlament einbringen.
Der Senatsausschuss, der momentan über den Ausschluss Berlusconis aus dem Parlament berät, trifft seine Entscheidung womöglich bereits heute Abend. Der ehemalige italienische Ministerpräsident war am 1. August wegen Steuerbetrugs erstmals rechtskräftig verurteilt worden. Daher droht ihm nun der Entzug seines Mandats. Seine Partei, die PDL, welche sich derzeit in einer Koalition mit der Sozialdemokratischen Partei befindet, drohte für den Fall seines Ausschlusses mit einer Auflösung der Regierung. Berlusconis Fraktionschef sprach daher die Warnung eines möglichen Linksrucks in Italien aus. Auch hat der Medienzar eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht, um gegen seine Verurteilung vorzugehen. Es ist noch nicht sicher, ob diese bearbeitet wird.
Die Alternative für Deutschland droht ihren Kritikerinnen mit einer Klage. Mit einer Abmahnung an die Piratenjugend wollte die Partei AfD verhindern, dass ein Flugblatt verteilt wird. Sollte der Verantwortliche der Jugendorganisation von den Piraten die Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen, will die AfD klagen. Sie weist einige Aussagen des Flyers als falsch zurück. Unterdessen verbreitet sich das Flugblatt über Facebook und Twitter weiter. Darin begründen die jungen Piraten, warum sie die AfD für rechts und gefährlich halten. Sie stellen sich mit aller Schärfe gegen die Alternative für Deutschland, denn, Zitat, wer sich zu Rassismus oder Homophobie bekennt, hat sich selbst aus jedem demokratischen Diskurs entfernt, Zitat Ende.
Die Hüter der Tundra, Widerstand der samischen Minderheit in Russland und Skandinavien. Die samische Minderheit in Schweden, Norwegen, Finnland und Russland ist vielleicht die einzige indigene Bevölkerung Europas, je nach Definition. Auf der russischen Kola-Halbinsel nördlich des Polarkreises, wo es im Winter bis zu minus 50 Grad kalt wird, die nächste Straße 150 Kilometer entfernt ist und die Bevölkerung von der Rentierzucht lebt, soll ein Dorf von etwa 500 Menschen in die nächstgelegene Stadt Murmansk umgesiedelt werden, damit in der Gegend Erz, Nickel, Gold und Bauxit ausgebeutet werden kann. Filmemacher René Harder unterrichtet an der Alanus Hochschule als Professor für Schauspiel und Projektentwicklung in Hamburg. Sein neuester Film »Die Hüter der Tundra« hatte auf dem Festival in Locarno Weltpremiere. Zu Beginn des Films sitzt die Großmutter in der Stube und sagt, ich möchte euch ein Märchen erzählen.
Der Spaß mit dieser Oma ist, es gibt nicht so viele alte Leute dort, die Lebenserwartung ist immer noch sehr gering, aber nee, sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern an das Märchen. Und das ist für mich ja ein bisschen auch ein Sinnbild für das, was verloren geht, weil in der Tat, sie kann sich mit ihrer Enkelin, was meine Hauptheldin ist, nur bedingt unterhalten, weil auch die Sprache verloren geht. Also das ist für mich eben so ein Zeichen, wenn man da jetzt nicht aufpasst, das ist das letzte Dorf der Rentierzüchter in europäischem Russland, dann geht halt ganz, ganz viel verloren und das wird eben auch bedroht durch verschiedene Einflüsse, durch Wilderer, die in die Tundra kommen. Und das sind eben auch oft Mitarbeiter dieser Firmen, die da jetzt im hohen Norden tätig sind und die auch die Weiden zerstören von den Rentieren. Es gibt zum Beispiel einen Gebirgszug, da ist ein heiliger See der Samen, Chibinen heißen die, und da gibt es schon gar keine Rentiere mehr, weil dort ganz viel Rohstoffe abgebaut werden und Touristen sind auch, und dann ziehen sich die Rentiere zurück.
Und die Rentiere sind ja die Lebensgrundlage eben der Samen, die dort noch leben. Neben den klimatischen Bedingungen hattest du sicher auch noch mit sprachlichen und kulturellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie habt ihr das angestellt? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn vor allem so ein Kolonisierungsprozess, der ja eigentlich auch vonstatten geht, den Leuten zu begegnen.
Kolonisierungsprozess, also der fand ja ganz im Wesentlichen durch die Sowjetunion statt. Die haben das dann auch in den 20er Jahren im Wesentlichen dort durchgesetzt, dass die alle Russisch gelernt haben. Und ich kann auch Russisch sprechen. Und das ging dann aber sogar so weit, dass in Zeiten des Krieges hatten die Sowjets unglaubliche Angst, dass die Sami kollaborieren könnten, weil die eben auch Brüder und Schwestern in Schweden, Finnland und Norwegen haben. Die haben halt gedacht, die könnten Spione dafür sein. Und das heißt, dass viele es gar nicht gewagt haben, sich als Sami zu erkennen zu geben, also vor allem nicht in der Schule oder so. Also die mussten dann alle zur Schule, da wurden sie sowieso auch gezwungen. Eigentlich gar nicht aus dem bösen Gedanken, sondern das galt als rückständig, die Kultur von denen, und die sollten halt moderne Menschen werden. Und so ist die Sprache nicht verboten worden, aber so verpönt, die Kinder wurden von den Lehrern ermahnt, dass sie nicht Samisch sprechen sollen und so weiter, dass die Sprache fast verloren gegangen ist. Und es gibt viele samische Dialekte und auch Sprachgruppen, die schon ausgestorben sind. Also alle sprechen Russisch, und ein Sprachproblem war es nicht. Ein Mentalitätsproblem oder halt so ein kultureller Unterschied war doch sehr interessant. Ich habe mich jahrelang darum bemüht, dass die Rentierhirten mir erlauben, mit ihnen zu reisen und sie zu filmen. Und das wurde mir sehr lange nicht erlaubt. Und ich habe erst relativ spät verstanden, glaube ich, warum das so ist, und dann auch eine Lösung für diesen Konflikt gefunden. Meine Hauptheldin, meine Hauptprotagonistin ist eine junge Frau, die hat das samische Parlament in Russland mitgegründet, und sie hat einen Bruder, der ist eben Rentierhirte, und ich wollte halt auch eben eine Geschichte über diese Familie erzählen. Und der hatte furchtbare Angst, dass er aus dem Kollektiv, in dem er arbeitet, herausgehoben wird. Bei uns in Westeuropa ist ja so, jeder möchte mindestens 15 Minuten sozusagen in seinem Leben berühmt sein, und das ist für die der größte Graus. Und die Lösung des Konfliktes war, dass ich dann versprochen habe, alle Hirten aufzunehmen, gleichermaßen, alle haben ihr Ansteckmikrofon bekommen und so weiter, dass sich da alle mehr oder minder gleich behandelt fühlten. Und dann ging es so. Also es ging auch immer noch nicht ohne Probleme und so. Sie wussten nicht, wozu dieser Film gedreht werden soll und wozu der gut ist. Sie hatten natürlich auch Angst, als arm und rückständig dazustehen. Das wurde ihnen ja ein Leben lang eingetrichtert, dass sie das seien. Aber das war ja überhaupt nicht mein Interesse.
Hast du schon das lokale Parlament angesprochen, was ja aus einer Art von Protest irgendwie entstanden ist? Was gibt es da für Perspektiven?
Die Perspektiven sind gar nicht so einfach. Also in Schweden, Finnland und Norwegen sind die Parlamente anerkannt. Das heißt, das sind tatsächlich Stimmen, die auch von der Politik gehört werden oder in Norwegen sogar gehört werden müssen. Das heißt, wenn da jetzt ein Konzern Rohstoffe abbauen will im Norden, dann muss das irgendeine Lösung mit dem samischen Parlament finden. In Russland ist das Parlament nicht anerkannt. Da gibt es noch sehr viele Hürden. Aus verschiedenen Gründen, auch die Sami sind sich nicht immer einig, aber dass die sich uneinig sind, da tut die Regierung auch einiges dafür. Also es spielt auch im Film eine gewisse Rolle. Als das samische Parlament gegründet wurde, also wirklich gewählt sozusagen von der Basis und Delegierte und so weiter und so fort, da hat die Gebietsregierung in Murmansk einen eigenen samischen Beraterzirkel sozusagen gegründet und den dem gleichen Namen gegeben. Also dass man sozusagen gar nicht erkennen konnte, was ist von wem. Also wirklich eine Strategie. Und da wurden dann halt gewisse samische Unternehmer eingeladen. Und das war schon auch eine Strategie, die einfach zu entzweien. Aber dann gibt es noch ein anderes Problem. Also vor allem dann weiter nach Asien geguckt. Da leben sehr, sehr viele sogenannte Urvölker und Minderheitenvölker und so weiter. Und Russland argumentiert eben so, dass sie dann an die 100 ethnische Parlamente hätten und dass das zu keinem Ergebnis führen würde.
Von Schweden habe ich jetzt auch gehört, dass dieses Gebiet Laponia, dem hat die UNESCO in den 60er Jahren den Status Weltnaturerbe verliehen. Aber trotzdem werden auch dort jetzt Rohstoffe ausgebeutet. Wie kann denn sowas eigentlich passieren?
Also das sind eben tatsächlich Fragen, also die gehen auch in meinen Kopf nicht rein. Das genau Gleiche ist, die schon genannten Chibinen sind eins der ältesten Naturschutzgebiete Russlands. Soll jetzt zum Nationalpark werden. Aber was davon übrig bleibt, wenn sie erstmal abgebaggert sind und diesen Apatit, den man dann abbaut, also da baggert man ganze Berge weg. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Also das ist völlig unverständlich. Und das Argument der Rentierzüchter ist ja eben auch das, dass Rentiere sind sozusagen eine nachhaltige Wirtschaft, sprich das wächst nach von Jahr zu Jahr. Und diese Rohstoffe baggert man einmal ab und dann war es das. Und meistens werden Wüsten hinterlassen. Da im hohen Norden regeneriert sich da wirklich nichts oder nur sehr, 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 sehr langsam.
Ist es ein brasilianischer Konzern, der dieses Gestein abbaut?
Nein, es ist kein brasilianischer Konzern, dieses Apatit. Nein, aber es wird nach Brasilien verkauft als Düngemittel.
Und die Konzerne, was sind das für Akteure?
Das ist so ein bisschen das Übliche, das sind Investoren. Also es sind relativ komplizierte Finanzkonstrukte. Also das wurde mir tatsächlich da auch mal erklärt. Da gibt es auch eine Umweltschutzbewegung gegen, also nicht nur von den Sami, aber die arbeiten halt in eine Richtung. Naja, wie das halt überall auf der Welt ist. Jeder versucht so, die Gesetze zu seinem Besten auszunutzen und am besten noch Förderung dafür zu kriegen und dergleichen. Das ist jetzt in dem Fall ein Konzern, also der jetzt die neuen Bergwerke macht dort und wo alles abgeholzt wird. Deswegen, das wurde eigens dafür gegründet. Ja.
In der Tat habe ich gelesen, dass in Schweden die Bedingungen relativ gut sind für Bergbauunternehmen, weil sie da relativ wenig abgeben müssen an den Staat. Ist das in Russland ähnlich?
Ja, insgesamt ist die Steuerquote in Russland nicht sehr hoch. Und was aber ja die Norweger geschafft haben und was eigentlich auch Standard ist, auch in Kanada und sonst wie, ist, dass wenn das auf so Territorien von so Urvölkern gemacht wird, dass auch die ein Prozent oder was auch immer abbekommen müssen. Eigentlich glaube ich 1% mindestens. Und das passiert eben halt in Russland mit Sicherheit nicht. Und wenn man denkt, dass jetzt doch die samische Bevölkerung überwiegend in großer Armut lebt, also mindestens nach unseren Maßstäben, aber es ist schon so, auch die Lebenserwartung ist noch sehr gering von Männern, beispielsweise gerade mal 45 Jahre, dann würde doch da etwas Geld wirklich sehr gut tun. Und die Bedingungen, unter denen die arbeiten, sind wirklich noch nicht so, wie man sich es wünschen würde. Die meisten kommen tatsächlich auch über Unfälle um, die auch zu vermeiden werden, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist.
Wenn jetzt das Parlament so relativ wenig zu sagen hat, wie du vorhin ausgeführt hast, gibt es dann überhaupt irgendeinen politischen Spielraum oder muss jetzt einfach Druck aufgebaut werden, auch aus dem Ausland?
Ja, aus dem Ausland, das ist eben gar keine so leichte Sache. Also ich glaube, es hat eben schon eine Wirkung. Der Staat reagiert ja auch, ne? Auch wenn er natürlich versucht, das erstmal irgendwie unwichtig zu machen, aber er hat jetzt ja auf jeden Fall auch einen eigenen samischen Rat berufen. Die Verbindungen in den Westen sind ein bisschen zweischneidiges Schwert, also die Norweger vor allem helfen tatsächlich sehr. Aber das trägt den russischen Samen dann doch auch gerne den Vorwurf ein, dass sie sozusagen Agenten des Westens sind und dass die sozusagen nur unterstützt würden, damit die Norweger am Schluss sich irgendwie die Rohstoffe billig unter den Nagel reißen. Also das heißt, die Debatte ist gar nicht so einfach.
Stillstand und Bewegung, der Agrarstreik in Kolumbien. Seit rund 3 Wochen legt die größte Streikwelle seit Jahrzehnten weite Teile Kolumbiens lahm. Mindestens 5 Menschen kamen bisher durch Schüsse der Polizei ums Leben, es gab hunderte Verletzte. Protestiert wird für höhere Löhne und eine Regulierung der Arbeitszeit, für die Bekämpfung der Korruption und für die Rechte der Landbevölkerung. Eine Ursache der Proteste sind die Freihandelsverträge mit den USA und mit der EU. Erst im August diesen Jahres ist das Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und der EU in Kraft getreten. Und während das Europaparlament damit wirbt, dass in diesen Verträgen zum Beispiel weitreichende Bestimmungen über den Schutz der Menschenrechte enthalten seien, verteuern sich durch den Fall von Zollschranken für die Bauern lebenswichtigen Dinge wie Saatgut und Futtermittel. Mehr dazu im Beitrag zur Situation in Kolumbien vom Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin.
Más de 70.000 campesinos, 11.000 indígenas, 6 bloqueos viales, 17 concentraciones en 20 departamentos, 20.000 policías en las vías de todo el país, 280.000 transportadores, estudiantes de la MANE y trabajadores de la salud en apoyo desde las ciudades más grandes, evidencia que el paro que comenzó desde el pasado 19 de agosto es el más grande que ha visto Colombia entera desde hace décadas.
Die größte Streikwelle seit Jahrzehnten sorgt in Kolumbien für Stillstand und Bewegung.
El tal paro nacional agrario no existe.
Der Agrarstreik, an dem sich zehntausende Menschen beteiligen und der weite Teile Kolumbiens lahmgelegt hat, dauert nun schon seit über 2 Wochen an und noch immer ist kein Ende in Sicht. Inzwischen hat sich zwar die Versorgungslage mit Lebensmitteln und Treibstoff in den Provinzen Nariño, Arauca und Boyacá entspannt, nachdem die Bauernverbände dort begonnen haben, die Straßenblockaden aufzulösen. In anderen Landesteilen, wie in Caquetá, Cauca, Huila und weiteren Provinzen, halten jedoch mehrere 10.000 Menschen die Blockaden immer noch aufrecht.
El tal paro nacional agrario no existe.
Die Bewegung der Würde, die fast 10 Millionen Bauern und Bäuerinnen, Indigene und AfrokolumbianerInnen vertritt, hat den landesweiten Agrarstreik am 19. August begonnen. Aktivist Eberto Díaz Montes erklärt:
Ayer iniciamos efectivamente el paro nacional agrario.
Gestern haben wir mit dem landesweiten Agrarstreik begonnen und das Gute ist, dass sich die Bauern auf die Straße begeben haben, auf die großen Verbindungsstraßen des Landes, um sich Gehör zu verschaffen, um zu zeigen, dass sie organisiert sind, um ihren großen Forderungen gegenüber der Regierung Gehör zu verschaffen und das, obwohl sich die Regierung gegenüber der nationalen und internationalen Öffentlichkeit weigert, anzuerkennen, dass die Bauern protestieren. Einer der Hauptgründe für den Streik waren die Freihandelsverträge mit der Europäischen Union und den USA, die für Bauern lebenswichtige Dinge wie Saatgut und Futtermittel verteuert haben. Sie fordern außerdem mehr Mitspracherechte, Maßnahmen gegen die Produktionskrise und Investitionen im Gesundheits- und Bildungsbereich. Bauernsprecher Walter Benavides aus Boyacá:
Este es un paro indefinido hasta que no podamos establecer unas medidas concretas porque nosotros ya hemos establecido unas medidas.
Dies ist ein unbefristeter Streik, so lange bis wir konkrete Maßnahmen durchsetzen können. Denn bis jetzt haben wir einige Verhandlungsrunden mit der Regierung gehabt, aber in diesen Verhandlungen haben sie sich über uns lustig gemacht oder sind uns ausgewichen und wir haben keine positive Antwort gegenüber dem landwirtschaftlichen Sektor erhalten. Die Regierung hat nicht verstanden oder will nicht verstehen, dass der Agrarsektor in der Krise steckt.
No entendido y no quiere entender o no sé qué es lo que está sucediendo es que el sector está en crisis.
El tal paro nacional agrario no existe.
Dem Streik schlossen sich in den darauffolgenden Tagen ArbeiterInnen aus dem Gesundheitssektor, Fernfahrer, Bergarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer sowie Studierende an. Protestiert wurde und wird für höhere und regelmäßige Löhne, eine Regulierung der Arbeitszeit, die Bekämpfung der Korruption, gegen den Ausverkauf des Landes an multinationale Unternehmen und für die Rechte der Landbevölkerung. Immer wieder betonen die Demonstrierenden, die Regierung würde sich nicht um sie kümmern und gemachte Versprechen nicht einhalten. Immer wieder wurde die Regierung unter Juan Manuel Santos aufgefordert, sich mit VertreterInnen der Protestierenden an einen Tisch zu setzen und nach Lösungen zu suchen. Ich verstehe nicht, was der Frieden sein soll, den Santos fordert, wenn wir doch nur den Hunger ertragen sollen. Warum protestieren wir? Weil wir Hunger haben. Sie nehmen uns das Brot weg, die Möglichkeit zu arbeiten und unsere Kinder zu ernähren. Wir wollen, dass sie uns zuhören. Doch die Regierung redete die massenhaften Proteste klein. Präsident Santos weigert sich, an einem geforderten runden Tisch teilzunehmen und erklärte, erst verhandeln zu wollen, wenn die Blockaden beendet würden. Und dann noch nur mit einzelnen Gruppen. Santos verstieg sich sogar zu der Behauptung, der Agrarstreik würde gar nicht existieren.
El tal paro nacional agrario.
Diesen nationalen Agrarstreik gibt es nicht. Es gibt einige landwirtschaftliche Bereiche in einigen Gegenden, die legitime Forderungen haben.
Sin acuerdo. Así titulan los diarios colombianos la noticia del paro nacional agrario, que ya completa su sexta jornada de manifestaciones.
Statt Verhandlungen setzte Santos auf die Militarisierung der Straßen, Städte und Provinzen. Die Polizei, speziell die Sondereinheit ESMAD, ging mit großer Härte gegen die DemonstrantInnen vor, die sich ihrerseits mit Steinen und Molotow-Cocktails wehrten. Mindestens 5 Menschen kamen bislang ums Leben, teils durch gezielte Schüsse der Polizei. Hunderte wurden verletzt. Eine Großdemonstration in der Hauptstadt Bogotá am 29. August mit 20.000 TeilnehmerInnen wurde von der Polizei unter Einsatz von Tränengas gewaltsam aufgelöst.
El tal paro nacional agrario no existe.
Am 30. August wurde die Präsenz von Polizei und Militär in den Städten noch einmal verstärkt. Verteidigungsminister Juan Carlos Pinzón brachte die DemonstrantInnen mit der Guerilla in Verbindung, eine in Kolumbien oft tödliche Unterstellung. So haben sich in der Provinz Caldas die Paramilitärs der Rastrojos zu Wort gemeldet, welche die AktivistInnen von der CUT, von Movice und viele weitere mit dem Tod bedrohten und sich dabei ausdrücklich auf die Aussage von Verteidigungsminister Pinzón berufen. Ein maskierter Student sagt, so viele Menschen sind umgebracht worden und davon steht nichts in den Medien. Es ist täglich ein Risiko, rauszugehen und zu protestieren. Die Paramilitärs, die nie demobilisiert worden sind, werden bei jeder Aktion der sozialen Bewegung aktiv. Wir können nicht unser Gesicht zeigen, wenn die Menschenrechte weiterhin systematisch so verletzt werden. Immer noch verschwinden Menschen. Diese Drohkulisse und die Nahrungsmittel- und Treibstoffknappheit waren wohl die Gründe, dass in mehreren Provinzen am 1. und 2. September begonnen wurde, die Blockaden aufzulösen und außerdem Verhandlungen stattfanden, in denen die Regierung leichte Zugeständnisse machte. Unter anderem wurden Importbeschränkungen für bestimmte Lebensmittel versprochen. Die AktivistInnen betonen jedoch, dass der Agrarstreik weitergeht, auch wenn die Straßen nicht mehr blockiert werden. In anderen Provinzen gehen die Blockaden und Proteste unvermindert weiter.
El tal paro nacional agrario no existe.
Inzwischen steht der Präsident unter Druck. Die Zeitungen des Landes sprechen von einer schweren Krise. In einem Jahr stehen Wahlen an und soeben hat das gesamte Kabinett den Rücktritt angeboten. Die Protestierenden wollen nicht lockerlassen. Sie wollen weiterhin mit Streiks, Straßenblockaden und großen Lärmdemos am 4. September die Regierung an einen gemeinsamen großen Verhandlungstisch zwingen.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland in der Ausgabe vom 10. September. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht euch noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.